die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir reden heute über Cyberangriffe, und zwar mit denen, die es wissen müssen, wie das ist. Zu Gast ist der Roger Mattmann, CISO von der AMAG, und sein Kollege, der Jörg Hoffmann, Security Specialist in seinem Team. Herzlich willkommen. Blicken wir schnell zurück. Vor 3 Jahren ist der Cyberangriff auf die AMAG passiert. Roger, kannst du zusammenfassen, was denn passiert ist, kurz?
Ja, es ist so, ich war bis dieser Zeit noch gar nicht bei der AMAG. Ich habe erst unterschrieben und habe dann eigentlich 3 Monate später dort als CISO angefangen. Ja, es ist an einem Abend, zu später Stunde, hat unser IT-Leiter von NCSC eine Meldung bekommen. Damals hat es noch Melanie geheissen, dass wir ziemlich sicher ein Problem haben. Bei der AMAG, es könnte sein, dass wir einen Cyberangriff haben und genau müssen hinschauen, was könnte sein.
Und du, Jörg, bist denn schon bei der AMAG gewesen?
Ich war damals schon bei der AMAG, habe damals aber gerade zur Security gewechselt. Und ich war vorher Leiter Helpdesk gewesen und habe dann eigentlich auch gerade zu dem Zeitpunkt frisch angefangen im Security-Bereich.
Hättet ihr euch das 2-mal müssen überlegen, mit dem Wissen von dem Angriff zur AMAG zu gehen, respektive in die Security zu wechseln? Roger?
Nein, ich habe einfach von dem Moment an, wo ich dann gewusst habe, dass wir einen Cyberangriff haben, meine vorgesehenen Ideen, die ich gehabt habe, beim Start am 1. April auf die Seite gelegt und habe gewusst, dass jetzt auf mich und in mein neues Team ein anderer Job auf uns wird zukommen, mit Krisenbewältigung und Aufbau von einem neuen System.
Wie war dein Team denn zumal aufgestellt gewesen? Wie viele Leute waren das denn gewesen? Und sind Leute dazugekommen bis heute?
Es ist so, dass damals ich mit 3 Personen gestartet habe, sprich mit mir sind es 4. Mit mir. Die anderen 3 Personen haben alle schon für die AMAG gearbeitet. Das war ein Vorteil gewesen. Sie haben nämlich die Firma gekannt. Auf der anderen Seite sind alle nicht unbedingt aus dem Security-Bereich. Das heisst, sie haben eigentlich on the job dann als Thema Security wirklich massiv kennengelernt. Und wir haben eigentlich innerhalb von 6 Monaten eine neue Umgebung aufgebaut. Natürlich nicht nur mit der Security, sondern mit der ganzen IT zusammen. Und ich hatte den Vorteil gehabt, denn ich habe relativ schnell die Firma kennengelernt und auf der anderen Seite das Glück gehabt, mit diesen 3 Mitarbeitenden Leute zu haben, die viele Leute kennen. Und wir haben dann so miteinander probiert, ein neues System aufzubauen auf einer sicheren Basis. Und mittlerweile sind aus diesen 400 Stellenprozent sind ca. 600 Stellenprozent geworden. Also es ist ein bisschen mehr geworden. Und wir haben auch die ganze Informatik aufgeteilt, also Security aufgeteilt in ein Security Office und Security Operations.
Und was ist denn in den 3 Monaten zwischen Angriff und deinem Stellantritt passiert? Bist du da regelmässig im Austausch gewesen mit der AMAG zu dieser Zeit?
Ich habe dort mit meinem direkten Vorgesetzten immer wieder Austausch gehabt. Ich habe schon gewisse Sachen können mitentscheiden, gewisse Definitionen, wie wir damit umgehen, was wir frisch aufsetzen, was wir frisch ins Security-System einsetzen, habe ich schon mitentscheiden. Und habe natürlich mit meinem bestehenden oder neuen Team, das dann schon geschafft hat, dort auch schon Kontakt aufgenommen und eigentlich gewisse Pfeiler schon einschlagen.
Jörg, wie ist denn der Angriff passiert? Was hat dazu geführt, dass Angreifer sie ins System reinkommen?
Also wir gehen stark davon aus, dass es über eine Phishing-E-Mail reinkam, dass der User auf einen Excel-File, also auf ein verseuchtes Excel-File geklickt hat und dadurch der Angreifer den Weg ins System gefunden hat.
Wenn wir über Prävention nachdenken, es gibt ja 2 Arten Prävention zu machen. Erstens Awareness schaffen bei den Mitarbeitenden selber, dass sie eben nicht klicken. Und zweitens die technische Prävention, dass das Excel-File gar nicht erst zum User kommt. Weil es ist die erfolgsversprechendere Variante, kann man das so sagen?
Also da habe ich eine fixe Meinung dazu. Ich denke, es braucht beide. Ich bin sehr grosser Fan von technischen Lösungen plus aber auch der Awareness, weil wenn wir Lösungen einsetzen, Sicherheitslösungen einsetzen, die der Mitarbeiter die nicht kennt, nicht weiss, wie damit umgeht, dann nützt die nichts. Das heisst, wenn wir die Mitarbeiter dazu bringen, dass sie eben nicht draufklicken, sind wir schon einen Schritt weiter. Und falls sie draufklicken, wir sie dazu bringen, dass sie sich bei uns melden, sind wir einen 2. Schritt weiter und kommen so dann auch die Alarmierung über und können dann aktiv werden.
Jetzt glaube ich eigentlich, dass 100%ige Sicherheit gibt es nie. Aber weder die eine oder die andere Variante ist komplett wasserdicht. Und darum hat man ja höchstwahrscheinlich einen Notfallplan in der Schublade. Was macht man, wenn so ein Angriff passiert? Und mich würde interessieren, ob der Notfallplan, den ihr dann gehabt habt, der gleiche ist, wie der heute hat, oder hat es da gewisse Anpassungen gegeben?
Also damals gab es einen Notfallplan, den man auch so umgesetzt hat und genutzt hat. Aber wie in vielen Bereichen, man muss natürlich immer sich die Angriffsszenarien angucken und dann natürlich gewisse Notfallpläne wieder anpassen, also entsprechend den Situationen, die gegeben sind.
Welche Lehre hat dort AMAG aus dem Vorfall von denen gezogen? Was sind so die Key Takeaways, wie man so schön sagt?
Ja, sicher, dass wir mehr Transparenz haben, mehr überwachen, dass wir vor allem auch auf Vorfälle reagieren können. Wir haben da als Team, wie gesagt, ausgebaut. Es braucht einfach wirklich Leute, die sich dem Thema 100% annehmen können. Es braucht auch mit der anderen IT-Abteilung einen sehr direkten Kontakt, weil schlussendlich müssen wir alle unterstützen, müssen wir alle im gleichen Strick ziehen. Und ich denke, in diesem Bereich haben wir bei der AMAG wirklich massiv ausgebaut. Wir haben bessere Überwachung als früher. Wir haben eine zentralisierte Überwachung und wir reagieren einfach schneller auf gewisse Alarmierungen.
Was jetzt immer nicht das Thema ist im Bereich Cyberkriminalität, ist eine Cyberversicherung. Hat es denn mal eine Cyberversicherung gegeben? Und wenn ja, was hat die gebracht?
Nein, es ist so, dass wir damals noch keine Cyberversicherung hatten. Wir haben dann auch im ersten Jahr, als ich dabei war, immer wieder über das Thema geredet. Cyberversicherung ist halt einfach so, wenn man nicht ein gewisses Level schon in der Firma hat, an Sicherheit, ist es relativ schwierig, zu einer Cyberversicherung zu kommen. Da sind relativ grosse Anforderungen schon vordefiniert. Und auf der anderen Seite ist vielleicht gerade in so einer Phase vielleicht sinnvoller, das Geld, das man für eine Versicherung ausgeben würde, zuerst investieren in interne Massnahmen, damit man wirklich auf ein gewisses Level kommt. Und in meinen Augen ist halt eine Cyberversicherung, es ist immer ein bisschen abzuwägen, ob man das Geld wirklich für die Cyberversicherung ausgeben will oder halt wirklich für Rallye-Aktivität in der Firma. Und am Schluss ist sicher etwas, die Cyberversicherung nützt dann, wenn man den Vorfall hat, einfach im Wiederaufbau.
Ja.
Aber so der Grundschutz, den man eigentlich herbringen muss, da nützt einem die Cyberversicherung am Anfang nicht wirklich viel.
Ja, ist relativ ähnlich. Oder? Ich habe so ein Meme gesehen im Netz kürzlich und da waren so zwei Config-Gläser drauf gewesen, und das eine ist mitgefüllt oder ganz gefüllt mit Geld und das linke ist wenig drin gewesen, und das linke ist halt das IT-Budget vor dem Cyberangriff oder vor dem Cybervorfall mit wenig Budget investiert und das rechte Glas ist nach dem Cyberangriff. Das heisst, übersetzt, die Firmen investieren in ihre Cybersicherheit erst, wenn es schon zu spät ist. Ist das auch deine Erfahrung, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen redest, dass halt einfach zu wenig präventiv investiert wird?
Ja, es ist jetzt im soll ich sagen, ja, es ist in vielen Fällen sicher so, wobei ich denke, das Bewusstsein nimmt stetig zu, dank dem, dass halt wirklich immer viel mehr Firmen und auch Sicherheitsbeauftragte halt über ihre Vorfälle reden. Ich glaube, viele Geschäftsleitungen, Verwaltungsräte haben auch langsam erkannt, dass Cybersecurity wirklich ein wichtiger Punkt ist, dass es halt für viele Firmen ein riesengroßes Risiko kann sein kann, wirklich halt auch bis zum dass man noch bestehen mit der Firma. Und es ist aber wirklich so, dass die meisten sagen, das Gefühl halt immer noch haben, ja, mich betrifft es nicht, wer will uns schon angreifen. Und wenn dann halt der Vorfall passiert ist, merkt man plötzlich auch, ja, vielleicht wäre es gleich sinnvoll gewesen, zu investieren. Und ich hoffe wirklich, dass länger sie mehr Firmen merken, dass halt auch wirklich kleine Firma kann betroffen sein und nicht nur einfach die grossen Angriffe werden, sondern der Angriff findet in der ganzen Breite statt und nicht mehr einfach nur auf die grossen.
Du hast gesagt, aber wichtig ist eine proaktive und transparente Kommunikation und damals hat du einen Preis bekommen von der Information Security Society Switzerland, ISSS. Da war ja Inside IT auch beteiligt bei dieser Preisvergabe. Wieso ist proaktive und transparente Kommunikation so wichtig nach einem Cyberangriff?
Ja, es ist halt einfach so, wenn man nicht kommuniziert, wird irgendjemand gleich irgendetwas bringen. Sei es ein Mitarbeiter, der halt sich gegenüber den Medien äußert und es kommt an den Tag. Und auf der anderen Seite finde ich es halt einfach gleich wichtig, wenn man darüber redet, tut man einfach das Thema halt auch offen zeigen und man tut der anderen Firmen auch helfen, dass man wirklich das Thema auch in die Geschäftsleitung hineinbringt und halt auch dann die nötigen Mittel und die Sicherheitsbeauftragten Unterstützung bekommen, auch ihren Job wirklich sauber zu machen.
Wie schwierig ist das intern bei der AMAG? Die transparente Kommunikation durchzusetzen. Viele Firmen sind ja doch eher zurückhaltend, wirklich offen zu kommunizieren, wenn sie einen Cybervorfall erlebt haben. Hat das viel Überzeugungsarbeit gebraucht, intern, um rauszugehen und zu sagen, was wirklich passiert ist?
Nein, das ist bei mir so, dass ich eigentlich von der Kommunikation von der AMAG her immer offen über unseren Vorfall kommunizieren. Ich habe in den letzten gut 3 Jahren nahezu etwa 50 Vorträge halten zu unserem Thema bei Kollegen, bei anderen Firmen, bei anderen Verwaltungsräten, Geschäftsleitungen. Und das hat eigentlich wirklich immer sehr viel gebracht bei diesen Firmen, um einfach aufzuzeigen, was passieren kann. Und ich denke, Tamag war ein gutes Beispiel, um zu zeigen, eben, es kann passieren, man macht noch etwas und man versteckt es nicht, weil es kommt gleich an die Öffentlichkeit. Und ich denke, gerade in Amag, am nächsten Tag, haben wir wirklich viele Filialen gehabt, die nicht arbeiten konnten. Die konnten kein Auto mehr verkaufen. Und darum ist eine offene Kommunikation in dem Moment einfach wichtig, dass auch die anderen Firmen draussen wissen, was läuft, die Mitarbeiter draussen erfahren, was passiert ist. Weil es kommt, bei so einer Grösse von einem Angriff kommt es ans Licht. Das ist in meinen Augen einfacher, wenn man offen kommuniziert, weil sonst übernehmen die Medien und werden irgendwelche Experten finden, die dann eigentlich alles würden bestätigen, was man eigentlich auch direkt schon könnte, selber ans Licht bringen.
Und wie waren die Reaktionen auf die Art zu kommunizieren, gegen rauszustehen und zu sagen, was passiert ist?
Also eigentlich nur positives Feedback immer gekriegt, auch insbesondere von internen Mitarbeitern, dass sie dann doch mehr Verständnis gezeigt haben, was vorgefallen ist, dass sie Verständnis dafür hatten, einfach auch für gewisse Einschränkungen oder Änderungen in ihrem Arbeitsablauf. Also da war eigentlich bisher nur Positives.
Und wie hat es die Geschäftsleitung oder der Verwaltungsrat gefunden, dass man dazu gestanden ist?
Die ist noch dahinter gestanden und ich denke, nun aus dem Grund dürfen wir auch weiterhin öffentlich und offen darüber kommunizieren. Und da ist eine sehr grosse Offenheit da, dass man eigentlich wirklich über all die Themen auch wirklich gegenüber unseren Kunden und gegenüber unseren Dienstleistern kommuniziert.
Ich glaube auch, dass es wirklich das A und O ist, dass halt eben Geschäftsleitung und vor allem auch Verwaltungsrat wirklich langsam müsste realisieren, wie geschäftskritisch so ein Cyberangriff kann sein und wie wichtig das Präventionsarbeit da ist, oder?
Das ist genau so. Und es ist auch bei uns so, dass wir eben mit Awareness, auch intern, schon bevor ich dort CISO war, haben wir wirklich intern eine sehr gute, aktive Awareness-Kampagne gehabt. Wir haben eigentlich seit etwa 4 Jahren, 5 Jahren haben wir eine Figur, die heisst Troy. Das ist so ein bisschen der fiktive Angreifer-Hacker, der Tamag angreift oder Tamag-Mitarbeiter angreift. Und seit gut einem Jahr haben wir auch noch Trixi. Das ist seine Komplizin, die vor allem auf dem Social Engineering Bereich tätig wird. Und bei der Amag haben wir es wirklich hergebracht mit diesen 2 Figuren. Wenn wir die irgendwo bringen, tun eigentlich Mitarbeiter gerade damit verknüpfen, das mit Cybersecurity zu tun. Und das ist wirklich bei uns auch sehr eine erfolgreiche Kampagne, wo wir auch von den Mitarbeitern immer wieder hören, dass sie eigentlich dank dem wirklich auch gewisse Sachen begriffen haben und auch wissen, warum wir gewisse Sicherheitsmassnahmen ergreifen, die manchmal halt auch im Tagesgeschäft ein bisschen einschränkend sein können.
Hat es seit dem Angriff vor 3 Jahren wieder Angriffsversuche gegeben und haben die alle können abgewehrt werden?
Also Angriffsversuche gibt es immer auf die verschiedensten Arten und Weisen, sei es per Phishing-Mail oder sonstiges. Bisher konnten wir eigentlich soweit alles gut abwehren. Also uns ist nichts bekannt, dass etwas durchgegangen ist.
Und jetzt, wenn ich es richtig rausgehört habe zwischen den Zielen, jetzt gibt es so eine Cyberversicherung?
Mittlerweile haben wir eine Cyberversicherung, ja. Und das ist einfach wirklich zum Schutz, wie gesagt, für einen Wiederaufbau. Wenn es grössere Angriffswellen würde geben oder auch wirklich grössere Schäden würde geben, ist es halt in dem Moment Zustopp vom Kunden. Wir bekommen auch Hilfe von der Cyberversicherung. Und wir versichern dort einfach ein gewisses Risiko mit dem.
Und was ist denn da? Also, wie muss man das vorstellen? Wie sieht so ein Vertrag aus? Wird eben der Wiederaufbau wird finanziert oder wird die Lösegeldzahlung finanziert? Oder was gehört da alles dazu?
Das ist heute sehr umfangreich. Man kann, das ist ein bisschen baukastenmässig. Man kann wirklich sehr unterschiedliche Sachen versichern. Da ist schlussendlich dann mit der Versicherungsgesellschaft eine Abmachung, wo man sagt, wir haben die und die Punkte drin. Und tut dann eigentlich so unterschiedliche Themenbereiche versichern.
Jetzt gibt es ja auch Versicherungsgesellschaften, die sagen, dass sie nicht mehr Cyberversicherungen abschließen, weil das Risiko unabschätzbar ist. Ist das für euch schwierig, eine Versicherung zu finden, die euch hilft in so Fällen?
Ja, es war nicht ganz so einfach gewesen. Wenn man natürlich 2 Jahre vorher einen Cyberangriff hatte, wird man natürlich nachher ein bisschen genauer geprüft, weil es ist natürlich wie bei anderen Versicherungen so, dass die Versicherungsgesellschaft genau hinschaut, was sie versichert. Und wir haben es geschafft bei der Amag, das aufzuzeigen, dass wir gewisse Sachen gemacht haben und haben eine Versicherung bekommen. Aber ja, es ist sicher nicht ganz so einfach, in der heutigen Zeit. Und ich glaube, es wird immer schwieriger, weil man natürlich auch sieht, dass Cyberangriffe massiv zunehmen in den letzten paar Jahren. Es ist jährlich eigentlich immer schlimmer, die Angriffe. Und auch das Ausmaß nimmt immer mehr zu. Und ich denke, in dieser Situation wird es immer schwieriger werden, Cyberversicherungen abzuschließen.
Das ist ein bisschen wie bei einem Unfallfahrer, der eine Vollkaskoversicherung abschließen will, oder?
Kann man etwas so vergleichen, ja.
Kannst du etwas verraten, was die Versicherung kostet oder wie viel das da investiert? Gibt es da Zahlen, die Öffentlichkeit?
Nein, das darf ich so nicht sagen.
Gut, die Frage doch anders. Die Versicherung ist eine Massnahme gegen Cyberangriffe. Was sind andere wichtige Massnahmen, um sich zu schützen? Wir haben über Awareness schaffen geredet, wir haben über technischen Schutz geredet. Was sind so die Top 3 Massnahmen, die man muss treffen als Firma, um möglichst gut geschützt zu sein?
Also man sollte, denke ich, auf jeden Fall seine Systeme kennen, gerade insbesondere die ganzen blinden Flecken, die man vielleicht in den Systemen hat. Und dann ganz klassisch anfangen mit eben sichere Passwörter, Multifaktor-Authentifizierung, die Systeme aktuell halten, Netzwerksicherheit einführen, ganze Patch-Vulnerability-Management. Also wenn man die Sachen, denke ich, so im Griff hat, hat man schon einen ganz guten Schutz eigentlich.
Ist das System kennen, ist das einer der grössten Knackpunkte, kann ich mir vorstellen, dass halt die Systeme in vielen Unternehmen wirklich organisch gewachsen sind und man halt wirklich nicht mehr eine gute Übersicht hat, oder?
Genau.
In aller Kürze, genau. Sehr gut. Was empfehlen dir anderen Betroffenen, die einen Cybervorfall erleiden, jetzt aus eurer Erfahrung rückblickend aus den letzten 2-3 Jahren? Nehmen wir an, jemand wird heute angegriffen und hört den Podcast. Was soll man machen?
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, sich zuerst mal Ruhe bewahren und schauen, dass man eine klare Aufgabentrennung hat und Aufgabenteilung hat. Weil in dem Moment, wo man den Cyberangriff hat, kommen 1000 Sachen auf einem zu, es kommen 1000 Entscheidungen, die man treffen muss. Und in so einem Vorfall ist es einfach wichtig, dass dann die Aufgabenverteilung relativ klar ist, dass jemand den Hut anhat, der das darf, umsetzt. Das ist in den meisten Fällen wirklich halt auch der CISO, der sich dann wirklich um das Thema darf kümmern. Kurze Wege probieren einzuhalten, dass man nicht allzu grosse Wege muss führen und mit der Kommunikationsabteilung zusammen, wenn man jetzt sehr eng zusammenarbeitet, weil die kann einem sehr viele Aufgaben abnehmen, mit der IT sehr eng zusammenarbeiten und wirklich jedem seinen Job machen lassen und gemeinsam probieren, sich dieser Situation entgegenzustellen und zu schauen, dass halt die notwendigen Massnahmen können umgesetzt werden in einer absehbaren Zeit. Und wenn es nicht reicht, halt auch, wenn es möglich ist, genug Ressourcen dazu holen.
Und wenn man jetzt von der immer häufig werdenden Ransomware-Angriffen redet, dann empfehlen ja Behörden und Experten, man soll die Lösung auch die Forderung nicht zahlen. Aber die haben natürlich leicht reden, wenn sie nicht das betroffene Unternehmen sind, die produktiv weiterarbeiten. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Was ist der richtige Weg, wenn es da überhaupt gibt? Der einzige richtige?
Also der einzige richtige Weg ist so, man muss natürlich zuerst schauen, was man hat, wie tief fast der Angriff war. Wenn man kein Backup mehr kann zurückholen kann oder auch gewisse Sachen, Systeme wiederherstellt, nicht funktioniert und am Schluss die Existenz der Firma in Frage gestellt wird, ja, dann ist es relativ schwierig, darauf zu verzichten, dass man zahlt. Aber ich denke, auch in diesem Moment ist es halt wirklich so, dass man muss schauen, dass man seine Aufgaben vorher gemacht hat, dass man halt möglichst das System zurückholen kann. Und wenn immer möglich, sollte man nicht zahlen, aber ja, wenn es eine Firma oder um die Existenz geht, was ich schon bei 2-3 Beispielen halt auch miterleben durfte, dann darf man so einer Person oder einer Firma auch nicht böse sein, wenn sie dann halt das Geld zahlt. Wichtig ist einfach, wenn man es zahlt hat, nachher muss man seine Aufgaben gleich noch machen, weil auf dem Weg, wo sie reingekommen sind, wir hätten zwar Daten und Sachen wieder retour bekommen, aber den Weg, wo sie reingekommen sind, müssen wir nachher auch noch können schliessen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass dann die Firmen oder auch die Personen, die dann halt die Lösegeldzahlungen gemacht haben, nachher sich nicht das Gefühl haben, ja, jetzt haben wir ja gezahlt, jetzt ist alles okay. Weil ein paar Monate später, es gibt so eine Regel, so nach 3 Monaten später klopfen sie wieder an und schauen, kommt man wieder rein oder manchmal teilweise verkaufen sie gar die Angriffsszenarien in einer anderen Gruppierung. Und da muss man einfach sich bewusst sein, mit der Lösegeldzahlung allein hat man den Schaden nicht behoben. Man kann das zwar vielleicht weiterarbeiten, aber nachfolgend muss man einfach dann wirklich schauen, was die Probleme sind und halt schauen, dass man in der die Resilienz von der Cyber-Umgebung halt aufbringen kann.
Also einfach die Lücken, die sie reinkommen sind, A, decken und B, zumachen. Ja, und das ist ja schon relativ, also wenn man so im NCSC zulässt, ist ja da schon zum Teil ein relativ schludriger Umgang, gerade mit Patchen von bekannten Lücken in der Schweiz. Also die NCSC verschickt regelmässig eingeschriebene Briefe, um die Unternehmen auffordern, Exchange-Lücken zu patchen. Und es wird halt nicht immer befolgt, trotz diesen Hinweisen vom NCSC. Wie kannst du das verstehen, dass deine Kolleginnen und Kollegen so nachlässig sind mit dem, bei diesen Punkten?
Ja, vielleicht ist nachlässig natürlich schon schwierig, wenn man jetzt halt wirklich nicht gerade die ganze Unterstützung vielleicht auch von der Geschäftsleitung oder von anderen Bereichen hat. Muss man es auch verstehen. Es ist auch so, dass die Komplexität in vielen Firmen steigt. Und wir haben es vorhin gesagt, es gibt halt die blinden Flecken. Sachen, die ich nicht kenne, die ich nicht erkannt habe und nicht weiss, oder die vielleicht an der IT vorbeigeschleust worden sind, durch irgendwelche Abteilungen. Wenn man die nicht kennt, kann man sie ja nicht schützen. Das ist vielleicht in gewissen Fällen halt eine Erklärungsmöglichkeit. Aber ja, es ist so, wenn man natürlich ein System kennt und aus irgendwelchen Gründen die nicht gepatcht hat, darf man sich dann nicht fragen, wenn ein paar Jahre oder ein paar Monate später so ein System angegriffen wird.
Ja. Gibt es regelmässige CISO-Treffen oder Stammtische, wo sich halt wirklich CISOs unter sich austauschen und sich gegenseitig hilft und unterstützt und Tipps gibt für Lücken, die zu patchen sind oder sich über Security-Massnahmen unterhalten, was funktioniert und was nicht funktioniert?
Da gibt es in der Schweiz einiges. Eben IEEE ist vorher genannt worden. Es gibt die Sicherheitsgruppe der Schweiz, SGRP, wo sich CISOs und Sicherheitsbeauftragte treffen. Ich selber habe vor gut 10 Jahren eine ERFA gegründet, der von Zentralschweiz, Cybersecurity. Wir haben vor 2 Jahren aus dem einen Verein gemacht, die Cybersecurity Kompetenz Group Schweiz. Das sind alles eigentlich CISOs und IT-Sicherheitsbeauftragte von grösseren, mittleren und kleineren Firmen. Und wir treffen uns auch gut 3-mal im Jahr zu einem Austausch und reden wirklich offen über so Themen. Wir können auch einander anrufen, wenn wir irgendein Problem haben, wenn wir Angriffsszenarien haben. Oder auch über den NCSC, der vorher schon genannt worden ist. Das ist sicher auch ganz gute Gruppierung in der Schweiz, die uns sehr viel hilft. Und ich denke, genau über so ein Netzwerk, das hilft uns eigentlich auch, die ganzen Cybersecurity-Themen in der Schweiz ernst zu nehmen und halt auch dagegen miteinander vorzugehen und einander gegenseitig zu unterstützen.
Du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, dass da kein Anbieter mit dem Tisch hockt bei denen zu treffen. Also es ist quasi ein wertneutrales Treffen, wo man sich offen über Technik kann unterhalten, ob sie funktioniert oder nicht, oder?
Genau, das ist bei uns jetzt, unserer ERV, die wir gegründet haben, in unserem Verein, ist das ein wichtiger Punkt, wo wir einfach gemerkt haben, das ist wichtig, dass man auch mal untereinander über Themen kann diskutieren, wo man nachher nicht irgendwie ein Verkaufsangebot möchte haben oder eine Dienstleistung präsentiert, sondern einfach grundsätzlich über das Thema diskutieren und halt untereinander auch den Umgang mit diesen Themen kann einfach offener diskutieren.
Vielleicht als Schlusswort, was möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben, was wichtig ist zum Cybersecurity in der Schweiz als Land, sei es für die kritische Infrastruktur oder auch für die einzelnen Unternehmen, vom kleinen KMU bis zur grossen Firma, zu verbessern. Jörg, was ist aus deiner Erfahrung, von deinem Job, was ist so das letzte, wichtigste Wort, das du kannst auf den Weg geben, denen, die zuhören?
Schwierig. ja, leider kannst du halt jeden treffen, aber auf jeden Fall Hilfe in Anspruch nehmen, wirklich seine Systeme kennen, sich über aktuelle Szenarien informieren, mit anderen austauschen. Also es gibt Wege und Lösungen und es gibt auch viel Hilfe, gerade in der Schweiz wirklich sehr gut.
Roger, dein Schlusswort?
Ja, gesunder Menschenverstand. Ich sage einfach immer, manchmal halt mal, bevor man eine Mail, die man bekommt, auf den Link klickt, mal einfach überlegen, warum schickt die Person mir so ein Mail, warum habe ich jetzt da wieder einen Gutschein gewonnen. Einfach mal dort die Sachen ein bisschen mehr hinterfragen, weil die heutigen Phishing-Mails, die kommen, werden immer besser. Und wenn man sich einfach dort ein bisschen überlegt, was dahinter steckt und mal einmal weniger draufklickt, wenn es wirklich etwas Wichtiges ist, schreibt, meldet sich wieder die Person und in dem Bereich vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger sein.
Sehr gut, danke vielmals für das Gespräch, danke vielmals für euren Besuch bei uns im Podcast-Studio. Und euch danke vielmals für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.